SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Sabine Wachs und das sind drei unserer Themen.
Es ist erstmal ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich glaube, es ist noch wichtiger, dass wir jetzt schnell eine stabile Regierung mit einer Regierungsmehrheit im Parlament bekommen.
Dietmar Woidke als Ministerpräsident wiedergewählt. Brandenburg bekommt bundesweit erste SPD-BSW-Landesregierung. Außerdem das Saarland, trauriges Schlusslicht. Mehr als 50% der Fahrschüler fallen hier durch die Prüfung. Und Weg frei machen für Neuwahlen. Bundeskanzler Scholz wird heute die Vertrauensfrage stellen. Das Wetter im Saarland, es ist novembergrau und das im Dezember. Am Nachmittag kann die dichte Wolkendecke ein bisschen auflockern, dann kommt auch mal die Sonne durch. Es bleibt fast überall trocken und dabei winterlich kalt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad. Der SPD-Politiker Dietmar Woidke ist wieder zum brandenburgischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 63-Jährige musste in Potsdam aber erst einmal einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Im ersten Wahlgang ist er nämlich durchgefallen. Im zweiten Wahlgang aber hat ihn dann der brandenburgische Landtag gewählt. Damit steht deutschlandweit dann auch die erste Landesregierung von SPD und BSW. Aus Potsdam berichtet Sabine Löbrig.
Für Woidke stimmten 50 Parlamentsmitglieder. Es gab 36 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit haben auch Mitglieder der Opposition aus CDU und AfD für Woidke gestimmt, der im Anschluss an die Bekanntgabe des Wahlergebnisses vereidigt wurde. Auch die Besetzung des künftigen Kabinetts steht. Zur Stunde werden die Ministerinnen und Minister vereidigt. Das BSW übernimmt die Ressorts Finanzen, Gesundheit und Verkehr. SPD-Fraktionschef Daniel Keller soll Wirtschaftsminister werden. Die bisherige Finanzministerin Katrin Lange soll das Innenressort leiten. Die designierte Agrarministerin Hanka Mittelstädt wird heute noch nicht vereidigt, da sie zurzeit noch in der Uckermark ein landwirtschaftliches Familienunternehmen führt und sich erst daraus zurückziehen muss. Umweltverbände bemängeln ihre enge Verflechtung mit agrarindustriellen Interessen und befürchten Rückschritte beim Klimaschutz.
Nach dem Umsturz in Syrien hat der Chef der Übergangsregierung al-Bashir Geflüchtete aufgefordert, in ihre Heimat zu kommen. Al-Bashir sagte einer italienischen Zeitung, Syrien sei jetzt ein freies Land. Beim Wiederaufbau könnten Rückkehrer eine wichtige Rolle spielen. Als nächstes Ziel nannte der Regierungschef nach jahrzehntelangen Assad-Herrschaft in allen syrischen Städten wieder Sicherheit und Stabilität herzustellen. Über die Hälfte der saarländischen Fahrschüler und Fahrschülerinnen sind letztes Jahr bei ihrer praktischen Prüfung für die Klasse B, also fürs normale Auto, durchgefallen. Das ist die höchste Durchfallquote bundesweit, mal wieder. Denn schon 2022 war das Saarland trauriger Spitzenreiter. Lena Schmidtke mit den Einzelheiten.
Mehr Verkehr, geringere Aufmerksamkeit, lange Prüfzeiten von 55 Minuten und kein eigener Ansporn. Die Gründe für die hohe Durchfallquote bei den praktischen Führerscheinprüfungen sind laut saarländischem Fahrlehrerverband vielfältig. Vorsitzender Detlef Mühlast teilte auf SR-Anfrage mit, dass es bei den meisten Fahrschülerinnen und Schülern mehr als 60 Fahrstunden vor der Prüfung gebe, bei lediglich 12 Pflichtstunden. Vor allem junge Menschen können sich laut Mühlast immer schlechter konzentrieren. Oft sei das in der vorherigen Stunde Erlernte bei der nächsten Fahrt wieder vergessen. Außerdem seien die Menschen im Straßenverkehr ungeduldiger und aggressiver geworden. Hupen und wild gestikulieren sei an der Tagesordnung und setze viele Fahranfänger unter enormen Druck. In der praktischen Führerscheinprüfung komme bei vielen Prüfungsangst hinzu. Mühlast wünscht sich daher mehr Prüfer, die mit kurzem Smalltalk eine Verbindung zu den Fahrschülern aufbauen, um sie etwas zu beruhigen. Außerdem könnten Fahrassistenzsysteme, die beispielsweise beim Einparken unterstützen, dabei helfen, dass wieder mehr Schülerinnen und Schüler ihre Prüfung bestehen.
Mitarbeiter der DRK-Rettungswache Homburg-Bexbach haben erneut mit Kündigung gedroht. In mehreren Schreiben weisen sie auf das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber, dem DRK-Landesverband, hin. Es sei von Intransparenz und mangelnder Beteiligung der Beschäftigten geprägt. Bei einer neuen Vergabe der Rettungswache Homburg an das DRK würden voraussichtlich etwa die Hälfte der 22 Notfallsanitäter kündigen. Der DRK-Landesverband erklärte dagegen, man sei auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen. Die Verbandsversammlung des Rettungszweckverbandes ZRF entscheidet morgen, welche Hilfsorganisationen die Rettungswachen im Saarland in den nächsten Jahren betreiben werden. Der Regisseur Christian Petzold ist Ehrengast des kommenden Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Wie die Veranstalter mitteilten, werden im Rahmen des Festivals im Januar 3 seiner Filme gezeigt, begleitet von Publikumsgesprächen. Petzold wird zudem eine Meisterklasse für die anwesenden Regietalente ausrichten. Die 46. Ausgabe des Filmfestivals findet vom 20. bis 26. Januar in Saarbrücken statt. Heute ist es soweit. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Vertrauensfrage beantragen. Ein formaler Akt, auf den die Abstimmung der Bundestagsabgeordneten über die Vertrauensfrage folgt. Zwischen Antrag und Abstimmung müssen mindestens 48 Stunden liegen. Der Bundestag wird am 16. Dezember über die Vertrauensfrage von Scholz entscheiden. Wie es dann weitergeht, erklärt unser Hauptstadtkorrespondent Frank Bräutigam.
Ja, der Bundespräsident, der muss innerhalb von 21 Tagen nach der verlorenen Vertrauensfrage darüber entscheiden, ob er den Bundestag auflöst. Er kann das machen, muss es aber nicht. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede vom 7. November dieses Jahres kurz nach dem Ampelaus allerdings gesagt, dass stabile Mehrheitsverhältnisse und eine handlungsfähige Regierung der Maßstab für seine Entscheidung sein werden. Daraus kann man, finde ich, schließen, dass er wohl zu einer Auflösung des Bundestages tendiert. Löst der Bundespräsident den Bundestag auf, dann muss es innerhalb von 60 Tagen ab der Auflösung die Neuwahl geben. So steht das im Grundgesetz.
Und diese Neuwahl soll am 23. Februar stattfinden. Das Bundeskabinett hat die neue Klimaanpassungsstrategie beschlossen. Ziel ist, die Menschen in Deutschland früher und besser vor Extremwetterereignissen zu warnen. Dafür sollen unter anderem die Warn-App Nina gestärkt werden. Zum Schutz sollen auch mehr neue Sirenen in den Kommunen beitragen. Gemeinden werden verpflichtet, bis 2030 Konzepte zu erstellen, wie sie sich an den Klimawandel anpassen wollen. Das Bundeskabinett beschloss zudem, die Mietpreisbremse bis Ende 2029 zu verlängern. Sie wäre Ende kommenden Jahres ausgelaufen. Für die meisten Menschen in Deutschland ist oder war das Alleinsein schon einmal belastend. Das zeigt der erste Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse. Dafür wurden 1.400 Erwachsene befragt. Mehr als die Hälfte gaben an, sich in ihrem Leben schon einmal einsam gefühlt zu haben. Besonders betroffen sind jüngere Menschen. Mehr als jeder Dritte der unter 40-jährigen Erwachsenen sagte, durch Einsamkeit stark belastet zu sein. Die Techniker Krankenkasse warnt, chronische Einsamkeit könne krank machen. Malaria ist noch immer die häufigste Infektionskrankheit der Welt. 263 Millionen Menschen haben sich im vergangenen Jahr mit der gefährlichen Tropenkrankheit infiziert. Das sind 11 Millionen mehr als noch vor 2 Jahren. Fast 600.000 Menschen sind an Malaria gestorben. Der Weltmalaria-Bericht der WHO dokumentiert aber auch Fortschritte beim Kampf gegen die Tropenkrankheit. Katrin Hondel berichtet.
44 Länder gelten mittlerweile als malariafrei. Erst im Oktober ist Ägypten dazugekommen. Ein wichtiger Meilenstein für das afrikanische Land. Denn nach wie vor ist Malaria vor allem für Menschen in Afrika eine ernste Bedrohung. Die Krankheit wird nicht von Mensch zu Mensch, sondern durch Stechmücken übertragen. Ohne Behandlung ist Malaria tödlich. Mit Insektiziden behandelte Moskitonetze, Medikamente und Impfstoffe sind die wichtigsten Werkzeuge für die Bekämpfung der Krankheit. Größtes Hindernis ist laut WHO die Finanzierung. 62% der internationalen Mittel für Antimalaria-Maßnahmen kommen vom globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Mehr Investitionen in die Malaria-Bekämpfung, sagte Global Fonds-Direktor Peter Sands in Genf, könnten nicht nur Millionen Leben retten, sondern auch Wirtschaft und Handel weltweit stärken und fördern.
Vor rund einem Monat war es in Amsterdam zu Gewalt gegen israelische Fußballfans gekommen. Nun hat der Prozess gegen mehrere Verdächtige begonnen. Angeklagt sind insgesamt 7 Männer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren. Die niederländische Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Anfang November nach einem Spiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv 5 Israelis so schwer verletzt zu haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mindestens 20 weitere wurden leicht verletzt. Die Arbeitsagentur hat Bilanz für das Jahr 2024 im Saarland gezogen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Zahl der Beschäftigten gesunken. Positivere Nachrichten gibt es vom Ausbildungsmarkt. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion berichtet Jimmy Both.
Die Teilzeitfalle schnappt im Saarland immer häufiger zu. Während die Zahl der Vollzeitbeschäftigten 2024 zurückgegangen ist, sind immer mehr Menschen in Teilzeit beschäftigt. Der Großteil davon sind weiterhin Frauen, doch auch die Zahl der Männer in Teilzeit steigt an. Im Jahr 2024 waren im Schnitt 37.200 Menschen im Saarland ohne Job. Das sind 4,5% mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um 4% gestiegen. Die negative Entwicklung in diesem Jahr führt die Arbeitsagentur auf die schwächelnde Konjunktur zurück. Das habe auch zu einem Rückgang der gemeldeten offenen Stellen um knapp ein Viertel geführt. Positivere Nachrichten gibt es vom Ausbildungsmarkt. Hier wurden erstmals seit mehreren Jahren wieder mehr Verträge abgeschlossen. Und auch die Integration von Menschen ohne deutschen Pass gelinge im Saarland besser. Besonders Immigranten aus Asylherkunftsländern und weiteren Staaten außerhalb der EU hätten verstärkt in Jobs gefunden.
Nach dem Fund der Leiche einer 89-jährigen Frau in Gersheim ist einer ihrer Söhne tatverdächtig. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 64-Jährige festgenommen. Es sei ein Messer gefunden worden, das möglicherweise die Tatwaffe sein könnte. Es soll nun eine Obduktion durchgeführt werden. Gestern hatte der andere Sohn der Getöteten die Polizei verständigt.